Hat irgendjemand geschwitzt diese Woche? Nicole und ich sind schon Mitte der Woche in den Keller gezogen. Wow, das ist ja richtig heiß, ne? Und dann hat die Stadt sich bei uns gemeldet, ob die Kirchen sich nicht öffnen würden für Leute, auch Obdachlose, die so von der Hitze geplagt sind. Und das machen wir selbstverständlich. Und gestern Abend hat Nicole nochmal eine sehr gute Idee gehabt, die wir auch weitergeben wollen. Besonders an die Senioren, wenn ihr bei euch zu Hause leidet unter der Hitze. Wir haben Möglichkeiten im Office, das zu klimatisieren. Seid uns herzlich willkommen. Ein kaltes Getränk geht auch aufs Haus. Informiert euch nur unbedingt, dass auch jemand da ist, aufmacht. Und dann seid ihr herzlich, herzlich willkommen. Und habt ihr sicher mitbekommen, dass in Venezuela die Erde gebebt hat, eine riesige Not. Unser Gemeindebund, zu dem wir gehören, dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, hat einen Aufruf gestartet an alle Kirchen und gesagt, lasst uns helfen und das wollen wir auch tun. So, wenn du eine Extraspende machen möchtest für die Erdbebenopfer in Venezuela, vermerk das einfach bei deiner Spende und wir als Gemeindeleitung werden uns auch nochmal zusammensitzen. Das war jetzt so kurzfristig, aber wir werden uns auch nochmal Gedanken machen, welche Summe auch wir beisteuern, damit dort der ersten Not mal geholfen wird. Unsere Predigtserie heißt Ein Herz und eine Seele und wir haben letzten Sonntag miteinander angeschaut, dass die erste Gemeinde ein Herz und eine Seele war. Niemand hatte Not. Das hat sich rumgesprochen und an jedem Tag kamen Menschen zum Glauben. Heute möchte ich untertiteln mit, wenn Freundschaften Risse bekommen, weil das kann es tatsächlich geben, dass es zu Störungen kommt in einer Beziehung. Und ich möchte gar nicht fragen, wer das schon erlebt hat, weil ich ziemlich sicher bin, jeder von uns weiß, dass das ganz schnell kommen kann, dass in einer Freundschaft, sogar in einer Ehe, es plötzlich schwierig wird. Man streitet sich, versteht sich falsch, dann kommen Missverständnisse dazu. Man zieht sich zurück und merkt, oh, da ist jetzt ein richtiger Riss reingekommen. Und manchmal geschieht das Erstaunliche. Jahre später sitzt man wieder gemeinsam am Tisch und stellt fest, hey, warum haben wir eigentlich damals so einen Riesenterz, so einen Riesenfass aufgemacht? Hat sich gar nicht gelohnt, dieser Streit. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Situation im Neuen Testament, wo es auch zum Streit kam. Und da war ein Mann beteiligt, das wirst du kaum glauben können, weil er ist uns bekannt als der, der die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben hat. Ein unglaublich krasser Theologe, der so eine wunderbare Geschichte erlebt hat mit seiner Hinwendung zu Jesus. Und tatsächlich hat Paulus das ein oder andere Mal erlebt, wie es zu einem Riss in Freundschaft und Beziehung gekommen ist. Und ich bin so dankbar, dass die Bibel, die ja gefüllt ist mit Heldengeschichten, mit wunderbaren Stories, dass sie dennoch auch ganz ehrlich sich macht und uns mit hineinführt und zeigt, das kann vorkommen, sogar in den besten Familien. Das kann vorkommen, sogar in den besten Kirchen. Es ist eine Strategie übrigens des Teufels, Beziehungen zu zerstören, dass Menschen enttäuscht, verletzt und frustriert sich zurückziehen. Und dennoch möchte ich gleich vorab mit einer richtig guten Nachricht rauskommen. Diese Geschichte, die wir uns heute anschauen, endet nicht mit Trennung und mit dem Konflikt, sondern mit Wiederherstellung. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns auch, dass wir in schönen, wiederhergestellten und starken Beziehungen leben dürfen. Schauen wir uns mal an, wie schnell das gehen kann, dass man nicht mehr ein Herz und eine Seele ist, wie schnell das gehen kann, dass man den gemeinsamen Auftrag, die gemeinsame Vision verliert. Und wir gehen mal in die Apostelgeschichte, ins 13. Kapitel, da lesen wir von Vers 13. Danach verließen Paulus und seine Gefährten Paphos, also die waren miteinander auf Missionsreise. Sie wollten, dass die ganze Welt die beste Botschaft hört, nämlich, dass Jesus Christus uns erlöst hat von unserer Sünde und Schuld. Und so gehen sie auf Reisen und mit einem Schiff fuhren sie nach Perge in Pamphylien, wo sich Johannes Markus von ihnen trennte und nach Jerusalem zurückkehrte. Barnabas und Paulus zogen allein weiter nach Antiochia in Pisidien. Hier steigt mein Namensvetter aus. Der Markus sagt, es ist genug, ich kehre zurück. Man liest da schnell mal drüber, aber Aus irgendeinem Grund hat der Markus da den Stecker gezogen. Die Bibel sagt uns nicht genau den Hintergrund, aber vielleicht war es Heimweh, kann ja sein. Oder Angst, Überforderung. Vielleicht hat der Markus auch gedacht, hey, also auf so einer Missionsreise, die so beschwerlich ist, da habe ich schon gedacht, dass ein anderes Gehalt dabei herausspringt. Vielleicht hat er auch gesehen, wie gut da der Paulus mit dem Barnabas klarkommt, hat sich etwas zurückgesetzt gefühlt und gesagt, oh, der Paulus hat den Barnabas, mein Cousin, viel lieber als mich. Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt einfach nur, er kehrte nach Jerusalem zurück und verlässt die Truppe. Vielleicht war es ja auch eine Mischung aus all den Dingen, die ich vorhin aufgezählt habe. Aber dann dachte ich so, wie hat sich Paulus eigentlich gefühlt? Plötzlich steigt jemand aus seinem Team einfach aus. Wie gesagt, es wird uns kein Grund genannt. Und vielleicht wusste noch nicht mal Paulus den Grund. Zumindest schweigt die Bibel hier. Und es kann gut sein, dass Markus plötzlich sich vor Paulus positionierte und sagt, mit mir ist die Reise hier zu Ende. Und weißt du, das kann ich gut nachempfinden, wie schmerzhaft das ist, wenn Menschen dich in einem inneren Prozess nicht mitnehmen, sondern einfach informieren. Und das war sicherlich ein Schmerzpunkt im Leben des Apostels. Johannes Markus gab Paulus vorher keine Chance, darüber zu sprechen. Zumindest wird es uns hier nicht angezeigt. Und je näher dir ein Mensch ist, umso höher ist ja der Grad der Verletzung, die dann rauskommt. Je niedriger dein Anspruch von dir an jemanden ist, umso weniger wirst du verletzt. Also ich bin jetzt so viele Jahre in der Seelsorge. Noch nie ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, Markus, ich brauche ein Gespräch mit dir. Stell dir mal vor, da hat mir gestern einer die Vorfahrt genommen. Nee, der Anspruch an jemanden im Verkehr, der einem die Vorfahrt nimmt, ist nicht extrem hoch. Aber besonders in der Kirche ist der Anspruch enorm hoch. Besonders auch an Leiter, an Pastoren. Je höher der Anspruch, umso höher die Enttäuschung. Oder da hast du jemanden in deinem Freundeskreis und du brauchst echt seine Hilfe. Vielleicht war es sogar abgesprochen, dass dir dein Kumpel beim Umzug hilft und der taucht nicht auf, du rufst nochmal an und das ist auf Flugmodus gestellt. Du erreichst einfach niemand. Die Enttäuschung ist groß. Und dann gehst du hin, sprichst es an, sagst, hey, du hast mir doch gesagt, du hilfst. Ja, du weißt, ich war so stark mit euch im Gebet verbunden. Also beim Umzug, beten ist auch gut, immer gut, tu es im Vorfeld. Aber wenn du zusagst, mitzuhelfen, helf auch mit. Das Ja soll ein Ja sein, das Nein, nein, nein. Ich nehme an, dass Paulus recht hart wurde, weil hier ein Mann war, der gesagt hat, wir gehen miteinander auf Reisen, ich unterstütze dich, ich helfe dir. Und plötzlich sagt er, nee, ich kehre jetzt um, ich lasse euch mal alleine weitermachen. Wir lesen mal weiter, weil nur zwei Kapitel weitergelesen im 15., da heißt es im 36. Vers, nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf, lasst uns noch einmal all die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündigt haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Barnabas war einverstanden. Ey, wie gut, dass es hier jemanden gibt, der einverstanden ist. Er war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen, also der sich vor einiger Zeit von ihnen getrennt hatte. Doch Paulus war dagegen. Denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt, mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. So, du merkst, Barnabas sagt, hey, lass es uns nochmal versuchen, geben wir ihm eine zweite Chance. Und Paulus sagt, nee, stopp, die Enttäuschung ist zu groß. Und dann passiert Folgendes, was oft passiert. Wenn es einen Konflikt gab, zieht der Konflikt sehr oft auch andere noch mit hinein. Und genauso war es in dieser Geschichte auch. Wir müssen nur den nächsten Vers weiterlesen. So, du erinnerst dich, Barnabas wollte ihn mitnehmen, Johannes Markus, Paulus nicht. Und dann heißt es, sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas. Da hat es erst vorher geknallt und jetzt scheppert es schon wieder. Eine weitere Beziehung geht in die Brüche. Sehr oft beobachte ich das, wie ein Konflikt Kreise zieht. Zum Beispiel, wenn sich ein dir befreundetes Ehepaar scheiden lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du vielleicht zu einem von beiden noch eine Freundschaft hältst. In seltenen Fällen zu beiden. Manchmal verliert sich sogar die Freundschaft komplett. Viele Freundschaften zerbrechen nicht wegen großer Bosheit, sondern schlicht und einfach durch Enttäuschung. Ein Versprechen wird nicht eingehalten, ein Freund, der Hilfe zugesagt hat, taucht nicht auf. Vertrauen wird verletzt. Man hat jemandem Geld in einer Notsituation ausgeliehen und es wurde versprochen, es kommt wieder zurück und da kam nichts. Übrigens, ich leihe keine Bücher mehr aus, ich verschenke sie. Ein gutes Buch wird geschenkt. Vielleicht wurde auch die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz negativ hinterm Rücken geredet wurde, gelästert wurde. Ja, ich weiß, Christen lästern nicht, sie tauschen Gebetsanliegen aus. Tatsächlich ist die Erwartungshaltung in einer Kirche extrem hoch. Oft ist der Schmerz größer als der eigentliche Fehler. Und ich habe gelesen, Vertrauen, da ist es wie beim Porzellan, es zerbricht schneller, als es repariert wird. Das Problem ist, dass jeder so eine eigene Sicht hat auf die Situation und sie bewertet. Paulus hatte seine Sicht drauf, Johannes Markus, dann gab es auch noch einen Barnabas, einen Ermutiger, der hatte auch noch seine spezielle seelsorgerliche Sicht drauf. Also da kamen unterschiedliche Sichtweisen zustande. Und tatsächlich ist das so etwas, wie man Situationen bewertet. Zum Beispiel hörst du von der Schwierigkeit in einer Ehe, du willst unterstützen und helfen und dann sprichst du erstmal mit ihr und sie sagt, weißt du, mein Mann so ein Macho, ich muss ihm alles hinterhertragen, der kann nicht mal das Bier aus dem Keller holen, alles muss ich ihm machen und er lobt und wertschätzt mich nicht. Und sagst, wow, was für ein Stinkstiefel, mit dem muss ich mal reden. Dann gehst du zu ihm und er sagt, Mensch, wenn du wüsstest, wie ich leide in meiner Ehe, und dann packt er aus und du sagst, oh, gibt's ja zwei Sichtweisen. Sehr, sehr oft ist das im Konflikt so. Manchmal streiten Christen nicht darüber, was richtig oder falsch ist, sondern welche Priorität wichtiger ist. Wahrheit oder Geduld, Leistung oder Entwicklung, Sicherheit oder Risiko. Paulus und Barnabas, das ist ja so das Spezielle. Beide hatten ja eine persönliche Beziehung zu Jesus. Beide waren im Glauben unterwegs und trotzdem kamen sie zu unterschiedlichen Einschätzungen der Situation. Also viele Beziehungen leiden nicht am bösen Willen, sondern auch an unterschiedlichen Erwartungen. Und ich kann dich nur ermutigen, auch in deiner Ehe sehr klar über Erwartungen zu sprechen. Was kann ich geben und was nicht? Der eine denkt vielleicht über eine Situation, das ist doch selbstverständlich. Der andere sagt, hey, da hast du nie drüber gesprochen, du hast mich nicht mal wissen lassen. Ich finde es ganz gut, dass wir uns in der Gemeindeleitung angewöhnt haben, da offen drüber zu sprechen. Und zwar, dass man es einordnen kann. Dass man sagt, okay, ich finde eine Situation gut, aber ich finde sie nicht nur gut, ich mache da auch mit. Oder ich finde eine Situation gut, aber mit meiner Hilfe kannst du jetzt nicht rechnen. Oder man sagt sogar, hey, ich finde so etwas komplett schlecht und ihr könnt es ruhig machen. Oder man sagt, ich finde es schlecht und ich werde es auch schlecht machen. Das hoffentlich kommt nicht so oft vor. Ein nächster Grund für Risse in einer Freundschaft, wenn man nicht mehr ein Herz und eine Seele ist, hängt mit Stolz und eben dieser gemachten Verletzung zusammen. Die Bibel berichtet nicht, wie das Streitgespräch verlief. Aber die Apostelgeschichte im 15. Kapitel sagt, sie stritten heftig. Es war nicht einfach, okay, sie hatten eine Auseinandersetzung. Nein, es heißt, sie stritten heftig. Wenn wir verletzt sind, hören wir schlecht dazu, interpretieren Dinge negativ, fangen an zu verteidigen, greifen an. Der Stolz flüstert ins Ohr, wart nicht so lange auf ihn. Wende dich ab und brich die Sache ab. Der Stolz flüstert ins Ohr, steck es ins Archiv. Mach ein Backup. Die Verletzung, ja, immer in Griffweite haben. Ich bin so dankbar, dass Gott das nicht tut, sondern dass er unsere Fehler nimmt, sie versenkt in die tiefsten Tiefen des Meeres, sie nicht mehr herausholt, sondern sagt, hey, ich bin vergebungsbereit und ich stehe mit offenen Armen immer für dich da. Ich bin immer für dich da. Das ist unser Gott. So ist er. Erwartungen wurden in dieser Geschichte enttäuscht, Vertrauen war verloren gegangen und noch etwas geschah. Die gemeinsame Vision trat in den Hintergrund. Und ich glaube, das ist genau das Problem, wenn es zu Streit in der Kirche kommt. Man hat nur noch diesen Konflikt im Auge, aber nicht mehr die große Vision, um die es geht. Weil Jesus hat gesagt, hey, geht hin, verkündigt das Evangelium in der ganzen Welt, geht hinein in die Stadt, durchdringt die Gegend mit der guten Botschaft. Und wenn wir streiten, verlieren wir genau das. Man verliert die Vision. Und dennoch, im Konflikt tut Gott auch hier etwas. Das ist mir erst beim weiteren Nachdenken aufgefallen. Plötzlich wird aus einem Team werden zwei. Gott sagt, und dennoch aus diesem Minus, bis die wieder sich ein bisschen klar werden in ihrem Denken, werde ich trotzdem etwas Segensreiches aus diesem Konflikt tun. Und er tut es nicht, weil Konflikte gut sind, sondern weil seine Gnade viel größer ist. Manche Menschen denken ja, oh, ich hatte Streit, jetzt kann Gott mich nicht mehr gebrauchen. Doch, Gott kann dich gebrauchen und er will dich auch gebrauchen, dass wieder Frieden hineinkommt und Beziehungen wiederhergestellt wird. Gott spricht durch die Predigt heute hoffentlich, Gott spricht durch Situationen, durch Umstände, durch das Lesen in der Heiligen Schrift. Manchmal auch ganz unerwartet. Da gehst du zum Einkaufen, bist im Geschäft, suchst nach deiner Lieblingsmarmelade, stehst vor der Erdbeere und dann steht plötzlich die Person neben dir, mit dem du einen Riesenkrach gehabt hast. Oh, ganz unerwartet. Mir ist das mal passiert. Wir waren auf dem Cannstatter Wasen beim Volksfest. Nicole sagt, ich hole Getränke, such du schon mal einen Platz. Hunderttausende von Menschen irgendwie. Und dann setze ich mich da auf die Bank und war so mit meinen Gedanken vertieft. Nicole kommt um die Ecke, schaut mich ganz groß an. Ich denke, was ist denn da los? Dann hebe ich meinen Blick. Und genau gegenüber sitzt eine Person, mit der ich in der Woche eine Riesenherausforderung hatte. Vielleicht will ja Gott einem dadurch was sagen, dass er jemanden platziert unter diesen tausenden Menschen dir gerade gegenüber. Wie wird Beziehung wiederhergestellt? Jetzt wird es spannend, weil Jahre später lesen wir etwas ganz Überraschendes. Paulus erwähnt diesen Johannes Markus wieder und zwar in einer sehr positiven Art und Weise. Und offensichtlich, es kann nicht anders sein, kam es zu einer Wiederherstellung der Beziehung. Lesen wir mal im Kolosserbrief im 4. Kapitel, Vers 10. Da heißt es, Aristarch, der zusammen mit mir im Gefängnis ist, sagt Paulus, lässt euch grüßen. Ebenso Markus, hey, hier kommt er, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen hatte ich euch ja schon geschrieben, ich bitte euch noch einmal, ihn freundlich aufzunehmen. Hey, wenn die noch Krach gehabt hätten, hätte Paulus gesagt, hey, nehmt ihn überhaupt nicht auf. Aber er sagt, hey, ich bitte euch noch einmal, ihn freundlich aufzunehmen, wenn er zu euch kommt. Und zu Timotheus wird es noch persönlicher. Das sagt Paulus im 2. Timotheusbrief im 4. Kapitel, Vers 9. Timotheus, ich bitte dich, komm so schnell wie möglich zu mir. Und dann sagt er, Demas hat mich im Stich gelassen. Ja, schon wieder einer. Und er ist nach Thessalonich gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Crescens ist in Galatien und Titus in Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir geblieben. Wenn du kommst, bring Markus mit, denn er könnte mir viel helfen. Eine andere Übersetzung sagt, er könnte mir richtig nützlich sein. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Bring mir aus Troas meinen Mantel mit, den ich bei Carpus zurückgelassen habe, ebenso die Bücher, vor allem aber die Pergamentrollen. Hey, da gab es viel zu tragen und Paulus sagt, hey Timotheus, das packst du alleine alles nicht. Bring mir Johannes Markus mit, der wird uns noch richtig nützlich sein. Was ist passiert? Ich will es dir sagen, Menschen können sich ändern. Du kannst dich ändern. Egal, ob du gerade dich positionierst als Paulus, Johannes Markus oder Barnabas oder irgendwas dazwischen. Jeder von uns hat Potenzial, sich zu verändern zum Guten. Jeder. Paulus blieb offensichtlich lernfähig. Er hielt nicht an seinem Urteil fest, sondern er sagt, da ist etwas passiert, das nehme ich wahr. Und jetzt, hey, Vergebung, es gibt keine Alternative dazu. Die Zeit durfte auch heilen, weil es sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Nicht jede Beziehung wird über Nacht repariert. Manchmal brauchen Dinge Zeit. Manchmal arbeitet Gott in den langen Prozessen. Ein paar Schritte zur Wiederherstellung von Freundschaften. Erstens, lasst uns Fehler, die gemacht wurden, ehrlich erkennen. Wiederherstellung beginnt immer mit Ehrlichkeit, beginnt immer mit der Selbstreflexion. Wenn du dich so verletzt gefühlt hast, dann stell dir mal die Frage, habe ich vielleicht jemand anderen auch verletzt? Und das kann schon sein. Nicht rangehen so, falls ich dich verletzt haben sollte. Hey, ich habe dich verletzt, es tut mir leid. Dieser Satz kann alles ändern, es tut mir leid. Zweitens, dem anderen Entwicklung zuzutrauen. Markus war nicht mehr derselbe Mensch, auch er hat gelernt aus dieser Erfahrung. Viele Beziehungen scheitern daran, dass wir Menschen an der Vergangenheit festhalten. Gott tut das nicht. Wie viele verbitterte ältere Leute habe ich getroffen, die an Verletzungen, die Jahrzehnte zurückliegen, festhalten und sie nicht loslassen und damit verpassen, ein glückliches Leben zu führen in Freude. Wir geben Vergebung. Vergebung bedeutet nicht, dass es nicht schlimm war, was da passiert ist. Vergebung bedeutet, ich lasse die Schuld nicht länger zwischen uns stehen. Und dann noch etwas. Neue Erfahrungen, neue gemeinsame Erfahrungen werden gebildet. Paulus und Markus, sie arbeiten plötzlich wieder zusammen. Und damit schaffen sie neue, gute Erfahrungen. Vertrauen wächst eben nicht allein durch Worte, sondern durch gemeinsame Schritte. Weißt du, die Geschichte hier, sie zeigt uns, er hat mich zwar enttäuscht, aber daraus kann werden, er wird mir nützlich. Da gab es eine Enttäuschung, aber jetzt wird er mir nützlich. Vielleicht gibt es heute jemanden, der in deinem Herzen sofort auftaucht, dessen Name du sofort präsent hast, eine Person, eine Situation, wo du so verletzt worden bist. Ich möchte sagen, Gott kann aus der Distanz wieder Nähe schaffen. Gott kann aus verletzten Herzen Dinge wieder versöhnen. Aus einem zerbrochenen Kapitel kann Gott eine neue Geschichte schreiben. Paulus begann damit, den nehme ich mit. Den Markus nehme ich wieder mit. Das ist die Kraft der Gnade. Komm, lasst uns unsere Augen schließen zum Gebet. Jesus, danke, dass du aus dem ich kann nicht mehr ein er ist mir nützlich gemacht hast. Und danke, dass du auch heute Morgen Beziehungen wiederherstellen willst. Du weißt, wo wir uns alle befinden. Du weißt, wie es in unserem Herzen aussieht. Danke Gott, dass du jede Situation genau kennst. Du weißt um alles. Danke, dass du ein Wiederhersteller bist. Und ich lade jeden Einzelnen heute Morgen ein, in seinem Herzen ein Gebet zu sprechen. Und auch da, wo du spürst, wo der Schmerz der Verletzung, der Enttäuschung da ist, das jetzt ganz offen und bewusst zu Gott zu bringen. Weil er weiß ja um alles. Und während wir das tun und alle Augen geschlossen sind, möchte ich Gelegenheit geben heute Morgen, wenn sie hier sind und sagen, ich habe noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, so wie es vorhin auch die Täuflinge berichtet haben. Aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich ihn heute einladen, Herr in meinem Leben zu werden. Dann lade ich sie ein, dir die Hand auszustrecken, damit zu signalisieren, Jesus, hier ist mein Leben. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Ich lade dich ein, sei du mein Herr. Wo immer jemand ist, den das heute betrifft, oben auf der Empore, im Livestream. Vielen Dank. Es ist wunderbar. Gott ist hier. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Lass uns mit all den Menschen, die sich gerade an Jesus gewandt haben, ein gemeinsames Gebet sprechen, indem wir sagen, Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib du mir meine Schuld. Erlöse du mich vom Bösen. Danke, dass du zerbrochene Beziehungen wieder heilst. Ein Herz und eine Seele. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Jesus, so spreche ich Segen aus über jedem Einzelnen hier in diesem Gottesdienst. Danke, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Dass wir Hass nicht mit Hass begegnen, sondern dass wir in deiner Liebe, Menschen wieder aufrichten. Danke, dass du uns die Kraft dazu gibst, die Geduld auch, die Weisheit, mit Menschen richtig umzugehen. In Jesu Namen. Amen.